Ja, ich kenne das gar nicht mehr mit so einer Kanzel. Das ist ungewöhnlich für mich. Genau, es ist schon erwähnt worden, ich bin der Johnny. Also niemand sagt Jonathan, auch nicht meine Eltern. Tut mir leid, wenn ihr das so erfahren müsst, dass die getrennt sind. Das ist schade auch für mich. Aber es ist so, wie es ist und ich kann das nicht ändern. Ich bin 31. Ich war als Kind oft hier in der Gemeinde in den 90er Jahren. Auch noch bevor dieses Haus gebaut wurde. Das sind so meine Kindheitserinnerungen an diese Gemeinde. Das ist cool, Michael, aber ich schaffe das nicht, das beim Predigen mir einzuschenken. Also eine gute Ankündigung. Genau, ich sag mal ein paar Takte zu mir. Ich bin jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Wir haben zwei Kinder und ein Pflegekind. Ich bin Landesjugendreferent im Gemeindejugendwerk in Bayern, der Kollege von Marc Dittberner. Also der macht alle Sachen, die mir so nicht so viel Spaß machen, wie zum Beispiel die ganzen Büro- und Antragsgeschichten und das ganze Organisatorische mit Zahlen und sowas. Und ich sitze halt am Computer und schreibe Predigten. Genau, und ich reise eigentlich so durch Bayern. Das ist, glaube ich, die 5. Gemeinde, in der ich diesen Monat bin in Bayern. Und mir macht das total Spaß, in Gemeinden zu predigen. Wir machen ganz viel mit unseren Mitarbeitern an Fortbildungen. Und ich bin auch gerne dafür da, wenn ihr sagt, wir brauchen mal eine Fortbildung irgendwie für Leute, die im Jugendbereich engagiert sind zum Beispiel, dann liegt mir das total am Herzen. Ich bin als GJW-Pastor auch Mitglied der Landesverbandsleitung hier in Bayern und da sitze ich halt auch in so Sitzungen rum und das ist das, was man da macht. Genau, und ehrenamtlich, weil man muss ja noch ein bisschen was tun, damit man sich auch auslasten kann. Also ehrenamtlich bin ich Vorstandsmitglied der geistlichen Gemeindeerneuerung in unserem Kirchenbund. Das ist die ehemals Gemeinde und Charisma. Das ist wahrscheinlich einigen der Älteren ein Begriff, auch so von der Geschichte dieser Gemeinde her. Und da planen wir große Leiterschaftskonferenzen. Für 2021 haben wir ganz tolle Referenten, die wir anfragen, wo wir im Moment im Gespräch sind in Braunschweig. Dieses Jahr waren wir mit 600 Teilnehmern da zusammen und haben unter anderem Sibylle Beck aus dem ICF Karlsruhe und Heiner Rust nochmal auf seiner Abschiedstournee gehört. Das war nochmal ein Gewinn, den Heiner nochmal live zu erleben. Genau, nächstes Jahr machen wir eine Konferenz in Würzburg. Das ist gar nicht so weit weg. Pfingsten 21. Da haben wir, wie ich finde, durchaus auch interessante Leute dabei. Rainer Harter zum Beispiel, den Gründer des Gebetshauses in Freiburg. Und andere, die ich gerade vergessen habe. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann kommt gerne auf mich zu. Ich werde auch nachher noch mal ein paar Takte sagen zu Sachen im GJW, die eine Relevanz haben könnten für euch, wo ich das so empfinde. Ja, ich möchte heute predigen über einen Text aus der Apostelgeschichte. Also wer jetzt sein Smartphone dabei hat, kann das rausziehen und die Bibel-App öffnen oder schnell Bible-Server googeln. Und wer eine echte Papierbibel hat, der hat eine. In Apostelgeschichte 2 ab Vers 37. Da heißt es wie folgt. Das ist die Story, die kommt, nachdem Petrus, also der Petrus ist einer von den ersten Aposteln, der hält eine Predigt. Die ist gar nicht so cool, wenn man sich die durchliest, ist die eigentlich ziemlich lahm, finde ich. Und danach bekehren sich 3000 Menschen. Halt das, was passiert, wenn Gott gnädig ist mit unseren eher durchschnittlichen Predigten. Und in diesem Text heißt es dann wie folgt, das ist die Reaktion der Menschen auf die Predigt des Petrus, wenn das Abendmahl umfällt. Heute sind eh nicht so viele Leute da. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten, war wahrscheinlich auch Pastor, noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Also Petrus und die Apostel haben ziemlich lang gebraucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal so durchgerechnet habt, das waren 12 Apostel. Einen hatten sie ja nachgewählt, für den der leider verstorben war. Und diese 12 Apostel haben 3000 Menschen getauft. Und dann rechnet mal 3000 durch 12. Da war jeder ganz schön beschäftigt. Ich hatte einmal die Ehre, glaube ich, 11 Leute zu taufen und fand das am Schluss schon ein bisschen anstrengend. Ich war damals auch nicht im Fitnesstraining, Aber das ging mir schon so ein bisschen, das war schon anstrengend. Und die Apostel haben 3000 Menschen getauft. Das ist schon der ziemlich Knaller, finde ich. Wenn wir das so erleben dürften als Gottesdienst, stellt euch mal vor, ihr hättet 3000 neue Geschwister in der Gemeinde. Da könnte man wahrscheinlich kein Zeugnis mehr geben und sagen, ja, die Gisela hat erzählt, weil keiner weiß, wer die Gisela ist. Gibt auch gar keine Gisela hier, oder? Es ging den Menschen durchs Herz. Als Petrus diese Predigt gehalten hatte, und ich finde die wirklich nicht spannend. Ich habe die auch übersetzt im Studium und so. Und das ist echt nicht so der Knaller. Aber es ging den Leuten total durchs Herz, weil der Geist Gottes gewirkt hat in der Verkündigung. Und ich habe immer, wenn ich predige, bete ich davor, Herr, schenk doch, dass es irgendwelchen Menschen durchs Herz geht. Es liegt ja dann nicht so in meiner Hand. Manchmal geht denen auch das durchs Herz, was ich überhaupt nicht vorbereitet habe. Die Teilaspekte, die so im Flow des Predigens mit hineinfließen, die treffen dann manchmal Menschen und dann kommen sie und sagen, boah, das hat mich voll getroffen, wo steht das in deinem Skript? Und dann denke ich, ja, das wird jetzt spannend. Also es ging ihnen durchs Herz. Und ich möchte euch so fragen, wann ihr das letzte Mal erlebt habt, dass das Wort Gottes euch angesprochen habt und ihr echt so den Eindruck hatte, das hat mich in meinem Inneren getroffen. Es hat meine Eingeweide zusammengezogen. Mir sind die Haare zu Berge gestanden. Es wird irgendwann schwierig, ne? Christoph Busch kann das auch nicht so gut. Ja, der Hipsterbart kann ja stehen. Also, es ging ihnen durchs Herz. Es hat was mit ihnen körperlich gemacht, dass sie die Gegenwart Gottes gespürt haben in diesem Moment. Wann war das letzte Mal der Fall, dass du das so empfunden hast? Oder hast du das jemals erlebt? Ich habe einmal einen Menschen kennengelernt, der hat gesagt, er ist nur aus rationalen Gründen Christ. Ihn hat das nie berührt. Er hat einfach nur verstandesmäßig entschieden, es ist das Beste, was er tun kann, Jesus zu folgen. Ist okay, fand ich aber ein bisschen schade. Und ich möchte dir Mut machen, dich neu danach auszustrecken, ganz bewusst zu sagen, Heiliger Geist, deine Botschaft, die verkündigt wird, sei es in der Predigt oder wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, vielleicht auch mal, wenn jemand ein Zeugnis gibt. Diese Botschaft, die kommt und die der Geist Gottes durch Menschen zu uns spricht, die soll mich berühren, die soll mich fesseln, die soll mir Leidenschaft geben, Energie, Freude. Vielleicht manchmal auch ein Gefühl davon zu merken, hoi, es ist an der Zeit, dass was anders wird in meinem Leben. Und das haben diese Menschen erlebt, die an diesem Tag zusammen waren. Die kamen aus verschiedenen Kulturen zusammen, keine monoethnische Gemeinde, ein bunt durchwürfelter Haufen, und sie merkten, es ist dran, dass wir irgendwas tun sollen. Sie haben zu Petrus gesagt, was sollen wir nun tun? Und zu den anderen Brüdern, die dort mit am Start waren, was sollen wir jetzt tun? Wir wissen es nicht. Und Petrus gibt ihnen eine Antwort. Und ich habe ganz bewusst heute einen Luther-Bibeltext dabei. Ich hätte ja jetzt auch irgendeine andere Bibelübersetzung nehmen können. Als Pastoren haben wir ja immer so ein halbes Dutzend Bibelübersetzungen zu Hause rumstehen, die man eigentlich nie benutzt. Und Petrus sagt, tut Buße. Tut Buße. Oder kehrt um. Und das, was Luther so klassisch mit Buße übersetzt hat, das ist das griechische Wort Metanoia, und das heißt, dass ich in die eine Richtung geschaut habe und der Herr dreht mich um, richtet mich neu aus auf ein Ziel. Es ist schön, wenn man gerade aufs Kreuz läuft, dass da auch so erhellt ist. Also die Buße, von der hier die Rede ist, diese Umkehr, die Metanoia, die sorgt dafür, dass die Richtung des Menschen sich um 180 Grad wendet. Und ich habe mich gefragt, erleben wir das eigentlich noch in unseren Gemeinden? Ich habe das gehört, ihr seid in den letzten Jahren um 20% gewachsen als Gemeinde. Das ist schon ziemlich geil. Ich sage das übrigens einfach so, ne? Also wenn ihr damit ein Problem habt, ladet mich einfach nie wieder ein. Ich habe damit nichts verloren. Also, das ist schon ziemlich klasse, wenn hier das passiert, dass ihr so merkt, die Gemeinde ist da echt gewachsen. Aber was ich mich schon immer wieder frage, ist auch bei dem, was wir so an Wachstum erleben, in unseren Gemeindekontexten ist, erleben wir das noch, dass Menschen wirklich von Neuem geboren werden? Dass sie wirklich Umkehr erleben? Dass ihr Leben sich komplett wendet? Dass wir merken, plötzlich ist eine neue Schöpfung in Christus? Oder sind das immer nur die Menschen, die wir irgendwie zurückgewonnen haben, die irgendwo auf dem Weg gemeindemäßig verloren gegangen sind. Ich habe das ja ich war 4 Jahre Pastor in Landshut und wir haben auch so 60, 70 Leute aufgenommen in dieser Zeit in der Gemeinde, ich weiß es nicht genau. Und ich habe mich immer gefreut, wenn jemand zurückfindet zur Gemeinde, der irgendwo erzählt hat, ich bin vor 30 Jahren mal in der Pfingstgemeinde getauft worden, die Gemeinde war aber blöd und jetzt habe ich gemerkt, ich brauche doch wieder Gemeinde und jetzt komme ich zu euch. Das ist schon schön, aber die Geschichten, die mein Herz berührt haben, das waren die, wenn jemand da vorne stand und gesagt hat, ich habe Jesus als meinen Herrn kennengelernt und er hat mein Leben verändert. Und danach sehne ich mich, dass wir das erleben, dass das normal ist in unseren Gemeinden. Und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, es sind so die schönen Farbtupfer, die wir hin und wieder mal sehen, aber es ist nicht normal. Ich habe eine Jugendstunde gehalten in meiner Gemeinde, so vor etwa 2 Jahren. Und ich hatte das ganz stark so prophetisch auf dem Herzen, jetzt nochmal zu sagen, heute Abend ist der Zeitpunkt, wo jemand etwas mit Jesus festmachen soll und sich taufen lassen soll. Ich habe angefangen, ein bisschen zu reden, weil ich bin ja Pastor und die müssen immer viel reden. Und nach einiger Zeit habe ich gedacht, okay, jetzt ist genug. Keine Ahnung, ob was passiert ist. Und ich hatte so gesehen, da war eine junge Dame, die saß da in der Reihe und die ist immer weiter so in sich eingesunken und zurückgewichen. Und ich dachte, ich will diese Frau ja nicht manipulieren oder auch niemand anderen hier im Raum. Und hatte so das Empfinden, was ich gerade sage, ist für sie total viel Druck. Und ich bin dann nach Hause geradelt, wie ich das immer gemacht habe. Und dann habe ich so eine halbe Stunde danach noch mein Smartphone rausgezogen. Und wir Pastoren sollen ja kein WhatsApp benutzen, wir machen das aber alle, also macht euch nichts vor. Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey, wenn ich irgendwie dich heute Abend unter Druck gesetzt haben sollte, dann tut mir das leid. Ich habe einfach nur das weitergegeben, was ich vom Herrn empfangen habe. Und dann klingelte sofort danach mein Smartphone, hat sie gesagt, hey, Johnny, ich wollte sowieso noch mit dir reden. Ich weiß, es ist jetzt dran, dass ich mich taufen lassen soll. Und die war 1 Jahr davor nicht in der Gemeinde gewesen. Keine kirchliche Sozialisation, nicht in einem frommen Elternhaus aufgewachsen. Und als ich letzten Sonntag gepredigt habe in Landshut im Gottesdienst, hin und wieder bin ich ja da und wenn ich schon da bin, dann kann ich auch predigen oder Lobpreis leiten. Und als sie den Gottesdienst moderiert hat, als 21-jähriges Gemeindemitglied und nach vorne getreten ist und da einfach eine Frau stand, die wirklich von Neuem geboren ist, die geht jetzt mit Jugend mit einer Mission auf ihren Missionseinsatz ins Ausland, da dachte ich, dafür bin ich Pastor geworden, um das zu erleben. Dass nicht nur ein Mensch irgendwie den Namen Jesus aussprechen kann und sich vielleicht noch ins Taufbecken schleppen kann, sondern dass wir erleben dürfen, dass Menschen wirklich eine Umkehr erleben und als Bekehrte leben. Ich habe die Woche auch den Heiner getroffen. Heiner Rust ist ja einer meiner Lieblingskollegen, muss ich schon sagen. Ich mag nicht alle von den Pastoren in unserem Bund, aber den Heiner mag ich. Und der Heiner meinte, unser Ziel kann es doch nicht sein, dass mehr Menschen sich bekehren. Sondern unser Ziel muss es doch sein, dass mehr Menschen als Bekehrte leben. Hat mich nochmal inspiriert. Dass Menschen als Bekehrte leben. Und diese Menschen, die den Petrus da haben predigen hören, denen sagt er, kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. Kehrt um und lasst euch taufen. Ihr habt da hinten auch so ein Taufbecken, typisch baptistisch, irgendwo in die Ecke gepflastert. Man brauchte noch Platz für die Topfpflanzen, das ist immer so in Baptistengemeinden. Die Erkennungsmerkmale des baptistischen Gottesdienstraums, die Topfpflanze, die Bandecke, wo irgendwelche Kabel rumliegen und irgendwo in der Ecke noch ein Taufbecken. Dann weiß man, wir sind bei Baptistens. Und vor der Tür gibt es noch Fächer, das ist immer faszinierend. Die Adventisten machen das übrigens auch so. Ne? Ich bin ja auch in anderen Freikirchen sehr gerne unterwegs. Das ist schon spannend. Also die sind uns da näher, als wir manchmal denken. So in der Gestaltung unserer Räumlichkeiten. Und die Taufe ist kein hübscher Zusatz zur Bekehrung. Sondern die Taufe ist ein aktiver Bestandteil dessen, was es heißt, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Und ich glaube, dass hier im Raum Menschen sitzen, die seit vielen Jahren in diese Gemeinde gehen und sich nicht taufen lassen, weil sie sagen, ich brauche das doch nicht, ich habe mich ja schon bekehrt. Ich weiß übrigens nicht, ob du das warst oder vielleicht doch der Heilige Geist, aber es ist gerade egal. Und ich glaube, die Taufe ist kein hübscher Zusatz, sondern sie ist ein notwendiger Bestandteil dessen, was es heißt, Christ zu werden. Ich habe darüber nachgedacht, ist die Taufe eigentlich heilsnotwendig? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Vielleicht mal in einem Taufkurs oder so, falls ihr das mal mitgemacht habt. Ich würde dann natürlich sagen, von der Heilsperspektive Gottes her, nein. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Heilsnotwendig ist, dass ich an den Herrn Jesus glaube, dass er mein Retter ist. Aber für den bekehrten und wiedergeborenen Christen hat die Taufe doch einen Charakter, der fast Heilsnotwendigkeit mit sich bringt. Denn die Taufe versiegelt in uns etwas, eine Zusage Gottes, ein Zuspruch, dass er nicht weichen wird, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes uns trennen kann von der Liebe Gottes. Das ist doch ein Zuspruch, den wir bekommen in dem Moment, wo wir uns fallen lassen in seine Arme und auferstehen und von Neuem geboren sind. Hier, schon jetzt, die neue Schöpfung ist schon angebrochen unter uns und wir erleben das ganz aktiv und körperlich in der Taufe. Deswegen glaube ich, dass die Taufe für uns einen Charakter hat, der uns das Heil so aktiv zuspricht, dass uns das durchtragen kann in Krisenzeiten, die es in unserem Leben einfach gibt. Ihr habt hier von einigen Krisen gehört, von Menschen. Und da, glaube ich, ist der getaufte, bekehrte Christ in einem leichten Vorteil gegenüber dem ungetauften, bekehrten Christen. Deshalb, weil in dem Moment, wo er besonders zweifelt, sich erinnern kann an den Zuspruch, der ihm gemacht worden ist, in dem Moment, wo er sich auf sein Bekenntnis hin hat taufen lassen. Also, wenn du hier bist und du merkst, du lebst schon lange mit Jesus, aber das mit der Taufe hast du immer als unwichtig abgetan, Quatsch, mach's einfach. Es ist auch schön kühl, ich mag das. Schluss mit diesen geheizten Taufbecken. Wem bringt das denn etwas? Man muss das schon spüren, dass man untertaucht. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Eigentlich wollte ich heute nicht über Sünde predigen, aber ich mach's doch. Also, die Vergebung der Sünden, die Abwaschung, ist hier paulinische Briefliteratur, die Abwaschung der Sünde in der Taufe, die hat doch einen zentralen Charakter. Und wir können das nur verstehen, wenn wir als Gemeinden über Sünde reden. Das ist nicht in im Moment. Die Begeisterungsstürme in der Gemeinde lassen nach, wenn wir über Sünde anfangen zu sprechen. Gemeinden können vor allem dann gut über Sünde reden, wenn sie über die Sünde der anderen reden. Aber das eigentlich Herausfordernde ist doch, dass wenn ich anfange, über Sünde zu reden, es immer um mich geht. Ich brauche Vergebung der Sünden. Ich brauche die Zusage Gottes, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, du brauchst das auch. Aber wenn ich anfange, bei dir nach der Sünde zu wühlen und zu suchen, dann verfehle ich, glaube ich, das Ziel. Und vielleicht ist es neu dran für dich, auch das zu realisieren. Du bist vielleicht bekehrter Christ und seit Jahren mit Jesus unterwegs, aber die Sünde ist ja nicht weg. Diese Erkenntnis macht jeder irgendwann nach seinem Gläubigwerden oder nach seiner Taufe. Man hört ja nicht ganz damit auf mit dem Sündigen. Manchmal wird es sogar noch ein bisschen schlimmer im einen oder anderen Bereich. Und das ist schön, dass wir abhängig bleiben davon, dass der Herr uns die Sünden vergibt, bis zu unserem Tod. Das hört auf dieser Welt nicht auf. Ich fand das früher immer ganz schrecklich. Ich bin mit 14 zum Glauben gekommen, damals in der Vineyard-Bewegung und war dann bei den Jesus Freaks und so. Und ich fand das immer so blöd, dass der Herr mir nicht einfach alle meine Sünden weggenommen hat, in dem Sinne, dass ich sie einfach nie wieder gemacht hätte. Das hat mich geärgert am Herrn Jesus. Habt ihr euch schon mal geärgert? Das ist schön, sich auch mal über Gott so ein bisschen zu ärgern. Und das ist übrigens sehr befreiend, wenn wir da zu unseren Gefühlen stehen können, dann hilft uns das auch in der Beziehung zum Herrn. Und mittlerweile bin ich auch ein bisschen dankbar dafür, dass Gott mir nicht alle meine Sünden alles auf einen Schlag weggenommen hat. Ich weiß schon, ich trage die Verantwortung dafür, für das, was ich so alles falsch mache. Die ist nicht Gottes Verantwortung. Aber ich bin schon dankbar zu merken, dass ich ein genauso großer Sünder bin wie jeder von euch. Ich glaube, das hilft mir, rauszukommen aus der Gefahr der Hybris und der Überheblichkeit. Das Wissen darum, dass ich Sünder geblieben bin, dass ich vor Gott ganz gerecht bin, ganz vergeben und dass ich hier in der Welt doch ganz Sünder bin in meinem Handeln und in meinem Denken und in meinem Reden. Das ist mir eine Hilfe. Das heißt nicht, dass ich meine Sünde mag oder dass ich gar stolz auf sie wäre, ganz und gar nicht. Und ich gebe mir schon Mühe, auch Sachen zu unterlassen, wo ich merke, das schadet mir und anderen oder gibt Gott nicht die Ehre. Aber es hatte schon einen erhellenden Moment, so zu merken, da wo ich merke, dass ich noch Sünder bin, da bin ich mit allen Menschen in einem Boot. Da bin ich nicht entrückt von ihnen. Und Gott hat uns ja nicht in die Welt geschickt, damit wir uns so gut wie möglich von ihr absondern, sondern dass wir als seine Botschafter in ihr leben. Das war jetzt der kleine, nicht geplante Exkurs über Sünde. Und es kommt der Heilige Geist. Das ist immer das, was die Leute erwarten, wenn der Typ aus der charismatischen Bewegung predigt, dass man das auch mal so mit einführt. Aber es muss man ja nicht, der Bibeltext macht das von alleine. Wenn ich nicht über den Geist Gottes reden würde, dann würde ich ja das biblische Zeugnis nicht in seiner Fülle ernst nehmen. Also es kommt der Heilige Geist und er ist das Zeichen des neuen Bundes in unserem Leben, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und auch in Freikirchen erlebe ich das immer wieder, dass Menschen sagen, ich lebe zwar seit 20 Jahren mit Jesus, aber mit dem Heiligen Geist konnte ich noch nie was anfangen. Ich habe die Woche mit einer Studierenden der Hochschule unseres Bundes geredet. Wir haben ja eine eigene Hochschule. Ich musste da auch mal hin. Nach meinem Studium an der Uni habe ich mir das noch ein bisschen angeschaut, mich da reingesetzt und ziemlich viel Fußballmanager gespielt. Kennt ihr das? Das ist eine tolle Beschäftigung, wenn man so im Büro sich langweilt oder so. Genau. Und da saß ich so im Studium und kam dann eben jetzt diese Woche, war ich in Kassel auf der Bundeskonferenz unseres Bundes. Ich habe da auch gepredigt und hatte dann ein Gespräch mit einer Studierenden, die ich noch nie gesehen hatte. Ich hatte keine Ahnung, wer die ist. Und dann sagt die, ich habe jetzt im Studium gelernt, dass ich bisher vom dreieinen Gott immer nur 67% angebetet habe. Und habe plötzlich dort gemerkt, dass es ja den Geist Gottes auch noch gibt. Und dass der auch eine Rolle spielen darf in meinem Leben. Und dieses Mädchen, ne, die war irgendwo so in den 20ern, die war ja jetzt nicht frisch bekehrt und hatte keine Ahnung, sondern die hat Bibel gelesen, die war fromm, die war in der Gemeinde, die wollte Pastorin werden und hat plötzlich erst im Studium realisiert, dass der Geist in ihrem Leben keine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass sie kein Einzelfall ist in unseren Gemeinden. Sondern dass es ganz vielen von uns so geht, dass wir wissen, so der liebevolle Vater, da singen wir schöne Lieder über ihn, dass er so gut ist. Und Jesus, zu ihm kann ich so kommen, wie ich bin. Er hat mir die Schuld vergeben. Aber der Geist, was macht der mit mir? Und ich glaube, dass der Geist Gottes kommen möchte in unser Leben mit Kraft und mit Vollmacht und uns eine andere Power gibt, das zu tun, wofür wir eigentlich berufen sind, als wenn wir es aus unserer eigenen Kraft heraus tun. Der Geist Gottes führt uns hinein in die göttliche Wahrheit, auch in unserem eigenen Leben. Wir sehen immer nur die Wahrheit im Leben der anderen, da sind wir sehr gut drin. In der Gemeinde nennt man das dann Gebetsanliegen weitergeben. Hey, hast du eigentlich gehört, bei denen läuft es gerade ziemlich schlecht. Sollten wir noch mehr für die beten. Außerhalb der Gemeinde nennt man das Lästern. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und der Geist Gottes, der hat das Spannende, dass er nicht so sehr uns in die Wahrheit des Lebens der anderen hineinführen möchte, sondern in die Wahrheit des Lebens von mir selber mir aufzeigt, wo ich vielleicht ganz falsch liege, wo ich in die Irre gehe mit meinem Leben. Also wenn du den Geist Gottes nicht in deinem Leben hast oder merkst, dass das keine Rolle spielt, dann sollten wir das ändern. Dafür kann man beten. Und Gott erhört unsere Gebete und er kommt und das ist der Hammer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so manchmal sagen Leute zu mir, Johnny, du bist doch so ein Charismatiker. Und dann denke ich mir, ja klar, wie alle Christen halt. Der Geist Gottes in meinem Leben, das ist das Normale. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, Christ zu sein, ohne aus der Vollmacht des Heiligen Geistes herauszuleben. So wie es für mich normal ist, das muss es für euch ja nicht auch sein. Aber so mein Gebetsleben ohne Sprachengebet kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das wäre auch irgendwie für mich, ich fände das langweilig. Das ist einfach so schön, das ganz normal integriert zu haben. Also, die Umkehr. Die Menschen kehren um. Die Taufe. Als Versiegelung, als Zuspruch dessen, dass Gott auf unserer Seite steht. die Sündenvergebung, die nicht einmalig passiert, sondern die wir immer wieder brauchen. Dietrich Bonhoeffer sagte, er holt sich die Vergebung der Sünden vor jedem Abendmahl vom geringsten Bruder in der Gemeinde. Ich wüsste gerne sein Kriterium, wer jetzt immer der geringste ist. Aber er hat gesagt, er braucht das, dass ihm der geringste Bruder in der Gemeinde zuspricht: Dietrich, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommt der Heilige Geist. Diese Kombination, glaube ich, ist das, was als grundlegende Erfahrung christlichen Lebens nötig ist. Sündenvergebung, Geistempfang, Umkehr und Taufe. Und wenn du merkst, dass dir aus diesem Vierklang etwas fehlt, dann glaube ich, ist heute die Chance, ganz bewusst zu sagen: Gott, ich will nicht mehr nur ein Dreiviertel-Christsein leben oder 50%. Ich will alles. I want it all, hat Freddie Mercury schon in den 80ern gesagt. Und er hat ja recht. Ich glaube, der wollte andere Sachen. Aber wir können in dieser christlichen Grunderfahrung alles wollen und haben es auch verdient, das zu bekommen. Nicht, weil wir irgendwie besonders gut sind, sondern weil er uns alles am Kreuz verdient hat. Naja, und dann geht die Predigt zu Ende. Petrus sagt nochmal ziemlich viele Sachen. Mir ist grundsätzlich aufgefallen, dass die Predigten in der Apostelgeschichte verhältnismäßig unspannend sind. Lest mal die Apostelgeschichte unter dem Gesichtspunkt Spannungsfaktor der Predigten. Das ist echt interessant. Paulus ist so langweilig, dass sogar mal jemand dabei stirbt vor Langeweile, als der predigt. Der war auch zu lang, ne? Also ich glaube, ich predige jetzt gerade auch schon ein bisschen lang. Ich finde das so normal, so bis zu 35 Minuten, finde ich, kann ich der Gemeinde mich schon zumuten. Aber Paulus, der hat da nochmal ganz anders ausgeholt. Und Petrus macht das jetzt auch nochmal. Die haben sich gerade alle schon bekehrt und jetzt legt er nochmal richtig los. Und mit vielen anderen Worten spricht er noch zu ihnen. Magst du auch nochmal was sagen, Michael? Noch nicht. Und nach dieser langen Predigt und der langen Nachpredigt, gibt es übrigens immer in Brüdergemeinden, geht mal in eine Brüdergemeinde, da gibt es immer noch mal eine zweite Predigt nach der Predigt, das ist ganz, ganz klasse. Da geht mein Herz nicht gerade auf, aber muss man dann durch. Und in südbayerischen Baptistengemeinden erlebe ich immer die Vorpredigt. Da muss der Gottesdienstleiter auch noch mal eine kleine Predigt halten. Ich finde, eine Predigt im Gottesdienst sollte doch wirklich reichen. Amen, oder? Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Also es kommt dann noch zum kleinen Gemeindewachstum. Es geschehen etwa 3000 Taufen. Sie verheben sich vielleicht ein bisschen. Und ich persönlich glaube, wenn unsere Gemeinden gesund sind, wenn wir gute Gottesdienste haben, eine gute Lehre, eine klare Leitung in der Gemeinde, dann ist es schon normal, dass Gemeinde im Jahr immer so mindestens um 10% wächst. Das ist, glaube ich, schon etwas. Ihr hattet das die letzten Jahre auch so Pi mal Daumen. Aber ich möchte euch wirklich Mut machen, nicht damit zufrieden zu sein, dass die Gemeinde im letzten Jahr nur um 2 Personen geschrumpft ist. Das erlebe ich total häufig in unserem Bund. Wir haben 801 Gemeinde in unserem Bund und letztes Jahr ist unser Bund um etwas mehr als 1000 Mitglieder geschrumpft. Ich finde das nicht schön. Natürlich stirbt auch mal der ein oder andere der Älteren und manchmal sterben auch Jüngere. Schade ist es, ne? Aber ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass Gemeinde schrumpft. Dafür sind wir doch nicht da. Hier in Forchheim, wie viele Menschen leben hier? Jetzt dürft ihr mal, ich mag das eigentlich nicht, wenn man so aus dem Off reinruft, aber jetzt dürft ihr das mal machen. Wie viele Menschen leben in Forchheim? 32.000. Nehmen wir mal an, dass heute früh 1.000 dieser Menschen, das ist optimistisch geschätzt, einen Gottesdienst in dieser Stadt besuchen. Und unter der Woche vielleicht nochmal 300-400 zu irgendwelchen Wochentagsmessen oder so gehen. Also rechnen wir jetzt mal ganz optimistisch und sagen, 2000 Menschen sind hier regelmäßig irgendwo in Berührung mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Das heißt ja noch gar nicht, dass die alle bekehrt sind. Dann haben wir noch Potenzial hier, dass nochmal 30.000 Menschen erreicht werden sollten mit dem Evangelium. Das ist also euer Wachstumspotenzial als Gemeinde. 30.000. Okay? Und dann haben wir noch den Landkreis. Manche leben ja auch auf den Käffern. In Franken sagt man das ja so, die Käffer. Es ist faszinierend, was es alles so für Käfer gibt. Und jedes Kaff hat eine eigene Brauerei. Das ist das Grundgesetz, oder, von Franken? 2. Ja, hier. Ich komme ja aus dem Landkreis Bamberg, da fängt man ja mit 2 erst an. Und überall sitzen Hunderte, manchmal Tausende von Menschen, die Jesus nicht kennen. Es geht nicht darum, dass wir anfangen zu wildern bei den wenigen frommen Katholiken. Lass die doch dort fromm sein. Ist doch okay, wenn das ihre Form ist der Frömmigkeit, wenn sie dort mit Jesus unterwegs sind. Und das sind Hunderte. Hier in der Region, im Landkreis, ist das vielleicht eine vierstellige Zahl. Da sind wir manchmal überrascht als Freikirchen, dass die doch mehr von Jesus verstanden haben, als wir früher dachten. Aber das eigentliche Problem sind doch die 30.000 und wahrscheinlich im Landkreis in Summe eher so 50.000 Menschen, die keine Ahnung davon haben, dass Jesus der Retter der Welt ist. Also Gemeindewachstum ist dringend und bitter notwendig, nicht für uns, sondern für die. Deswegen würde ich zum Beispiel auch immer sagen, ich mache ja keinen Gottesdienst für die Gemeinde. Ob der Gemeinde der Gottesdienst gefällt, ist mir völlig egal. Da bin ich knallhart. Ich habe auch in Landshut als Pastor so radikal den Gottesdienst umgebaut. Natürlich, als ich dann aufgehört habe, haben sie gleich wieder ein bisschen zurückgebaut. Das machen sie immer, wenn der Pastor geht. Aber weil ich gesagt habe, wir feiern doch keinen Gottesdienst für uns. Wir sind ja schon gerettet. Wir feiern doch den Gottesdienst für die, die das noch nicht sind. Und wenn ich nicht begeistert bin von meinem eigenen Gottesdienst, ich habe gesagt, ich will keinen Gottesdienst mehr erleben, wo ich nach Hause gehe und mir denke, oh Mann, ist das peinlich, dass ich in dieser Gemeinde bin. Hoffentlich kommt da niemand rein, der mit mir im Fitnesscenter ist. Das war immer so meine Hoffnung. Kennt ihr diesen Gedanken, nach Hause zu gehen und zu sagen, Gott sei Dank habe ich heute keinen Arbeitskollegen mitgebracht. Diese Gottesdienste wollte ich einfach nie wieder erleben. Leider hat das nicht ganz funktioniert, aber sie wurden doch deutlich seltener. Und ich möchte euch einfach ermutigen, euch danach auszustrecken, zu sagen, wenn wir als Gemeinde dieses Herz haben, dass die 30.000 nicht alle fröhlich in die Hölle tanzen. Ganz schön harte Predigt für einen Baptistenpastor, ne? Aber was will man machen? Also es ist ja einfach die Wahrheit. Wenn ich das gerne verhindert haben möchte, dann würde ich einfach sagen, ich richte mein ganzes Gemeindeleben daran aus, dass das verhindert wird. Ich gebe alles dafür. Wenn die Lieder nicht funktionieren, um die Menschen zu erreichen, weg damit. Wenn die Form nicht klappt, raus. Wenn der Gottesdienstleiter nur die Gemeindemitglieder anspricht und nicht die Gäste, weg. Ja, geht mir jetzt nicht um einen konkreten. Ich habe keine Ahnung, wie alle euren anderen Gottesdienstleiter sind. Manfred hat große Augen, wir können uns später unterhalten. Aber das ist ja das Schöne als Gastprediger. Ne? Man kommt nur einmal und vielleicht kommt man nie wieder und man hat einfach nichts zu verlieren. Aber ich glaube wirklich, dass wir bereit sein dürfen, den höchsten Preis zu zahlen, um die Menschen zu retten, weil Jesus war es auch. Und ich habe so viel Traditionen über Bord geworfen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie verärgert manche Mitglieder waren. Ja, und das tut manchmal auch ein bisschen weh. Aber die Tatsache, dass wir einfach gemerkt haben, es gibt keinen Sonntag mehr ohne neue Leute im Gottesdienst, die hat schon ganz schön dafür entschädigt. Und als unser Altgemeindeleiter dann mal zu mir herkam und gesagt hat, jetzt ist das erste Mal in den 45 Jahren, wo ich hier Mitglied bin, dass ich nicht mehr alle kenne, da dachte ich, yes, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Der Moment, wo du nicht mehr alle kennst, heißt, jetzt geht richtig missionarisch die Post ab. Jetzt geht's los. Das war ein total genialer Moment. Und dann kam unsere älteste Schwester, Gemeindemitglied in Landshut seit 1955. Ne, also da ist meine Mutter noch nicht mal geboren, 55. Und dann kam die zu mir und hat gesagt, Johnny, ich bin von Anfang an dabei. Die war wirklich, seit Gründung der Gemeinde war sie in der Teenie-Gruppe damals. Sie hat gesagt, Johnny, so schön war es in der Gemeinde noch nie. Ich kenne zwar die Lieder nicht mehr, die Leute auch nicht mehr, aber die Menschen kommen einfach zum Glauben. Dafür sind wir doch da. Und das aus ihrem Munde zu hören, fand ich, das war die wichtigste Ermutigung, die ich als Pastor bekommen habe. Das ist jetzt so ein kleiner Ausschweif von dieser Predigt, die Petrus gehalten hat, aber ich bin ja auch Pastor und muss auch immer ein bisschen zu viel reden. Ich möchte euch gerne die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was jetzt für euch dran ist. Vielleicht merkst du, dass es dran ist, ganz bewusst zu sagen, ich nehme das wahr, dass ich noch nicht getauft bin und mir ein entscheidender Teil dessen fehlt, was es heißt, Christ zu sein. dann kannst du heute Morgen die Entscheidung treffen, zu sagen, jetzt ist es dran, diese Entscheidung zu treffen. Also es ist gerade kein Wasser drin, wir können das jetzt nicht gleich durchziehen, aber die Ältesten werden das euch ermöglichen, in sehr schneller Zeit. Ne? Keine Taufkurse über 6 Monate oder so ein Quatsch, gab es in der Bibel auch nicht. Also, das ist Variante 1, wenn du merkst, dass du eine Entscheidung heute treffen kannst. Das zweite könnte vielleicht sein, ganz bewusst zu sagen, das Thema Sündenvergebung, das habe ich irgendwo hinter mir gelassen und ich begreife mich ganz neu als Sünder, der Vergebung braucht. Ich glaube, das ist ein entscheidender Schlüssel in der Nachfolge, in der Jüngerschaft zu verstehen, dass ich Sünder bleibe und Vergebung brauche. Und da, wo du vielleicht nur noch gemeckert hast über die Sünde der anderen in der Gemeinde, ganz neu zu sagen, hier bin ich, Herr Jesus, bitte, bitte vergib mir meine Schuld. Ganz neu. Das ist so Chance Nummer 2, heute zu reagieren. Chance Nummer 3, es gibt übrigens 4. Also ihr könnt euch nur die merken, die für euch interessant ist. Die anderen 3 könnt ihr vergessen. Chance Nummer 3 ist zu sagen, ich möchte nicht mehr Christ sein leben ohne Geist Gottes. Ich will, dass der Geist Gottes mich erfüllt und mein Leben antreibt. Und Chance Nummer 4 ist zu sagen, ich will meine Gemeinde so ausrichten. Meine ist jetzt nicht im possessiven Sinne gemeint, sondern meine, in der ich zugehörig bin. Ich will die so ausrichten, dass alles, was wir tun, dem dient, dass Menschen zum Glauben kommen. Selbst auf die Gefahr hin, dass mir manches nicht mehr gefällt. Und wenn du merkst, dass einer der Punkte irgendwo etwas mit deinem Leben zu tun hat und dass du da etwas tun solltest, dann möchte ich dir jetzt einfach Mut machen, dass wir schließen jetzt mal die Augen. Also so macht man das. Manche von den ganz Alten müssen das nicht mehr, die sehen nicht mehr so viel, aber die anderen. Wir schließen jetzt mal die Augen und wenn du merkst, hey, das bin ich, bei einem dieser Punkte, mir ist egal bei welchem, dass du einfach mal sagst, und jetzt hebe ich dazu meine Hand. Ne, nicht einem Menschen gegenüber, weil die haben ja auch alle die Augen zu, sondern Gott entgegen und sagt, Gott, hier möchte ich gerne etwas festmachen heute. Wer das jetzt merkt, kann jetzt einfach die Hand heben und es ist egal, ob es einer ist oder 10 oder Gott sieht das ja. Ich sehe das gerade übrigens auch nicht. Ich hoffe, ich falle nicht von der Bühne. Und ich möchte jetzt gerne noch für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der hier gemerkt hat, dass eine Änderung dran ist in seinem Leben. In der Ausrichtung unserer Herzenshaltung für die Gemeinde, im Empfangen deines guten Heiligen Geistes, im Umgang mit der Sünde in unserem Leben oder in dem Schritt, der vielleicht längst überfällig ist, uns taufen zu lassen. Und für jeden, der jetzt die Hand gehoben hat, möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du kommst und ihnen hilfst, die nächsten Schritte zu gehen und dass sie dafür offene Türen einrennen bei all denen, die sie vielleicht brauchen, um das nicht alleine durchzustehen. Ich möchte euch segnen im Namen Gottes, des Vaters, des liebevollen Schöpfers, im Namen Jesu Christi, des Sohnes, der gestorben ist, um die Welt zu versöhnen und im Namen des Heiligen Geistes, der dein Leben erfüllen und bereichern will. Amen.